Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist Durch die Gegend, der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen beim Rumlaufen unterhalte. Mein heutiger Gast, der läuft nicht rum, sondern er fährt.
Also ich fahre ja mit dem Elektrorollstuhl, ne? Und der hat eine ganz gute Reichweite und der hat eine ganz gute Geschwindigkeit. Und für mich sind Entfernungen so von 3-4 U-Bahn-Stationen, das mache ich halt so.
Ne? Okay.
Und wenn ich dann Leute dabei habe und ich dann denke, ja komm, dann gehen wir da kurz hin, ne, dann sind die manchmal ganz schön aus der Puste oder denken dann, wie, du willst jetzt 3 Stationen laufen.
Das Gespräch mit dem Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen hört ihr gleich nach dieser kurzen Unterbrechung.
Werbung.
Mittlerweile sind Elektroautos immer öfter auf unseren Straßen zu sehen und Audi hat kürzlich seinen Elektrowagen vorgestellt, den e-tron. Die 4000 Hertz Auftragsproduktionssparte 4000 Hertz Studio hat zu diesem Anlass einen ziemlich coolen 6-teiligen Podcast zum Thema Elektromobilität produziert.
Die Zukunft ist elektrisch.
In der 3. Episode geht es um den Bau von Elektroautos. Wie fühlt es sich an, Neues zu erschaffen?
Das muss man erleben. Also Elektroauto, kann man viel drüber reden. Man muss sich reinsetzen und fahren und dann lässt man, glaube ich, die Finger nicht mehr davon.
Die Zukunft ist elektrisch. Gibt's bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer sowie unter audi.de/e-tron-podcast.
Man kommt sich vor wie Jean-Luc Picard auf der USS Enterprise, der dann sagt, Energie.
Durch die Gegend, Folge Nummer 33. Ich bin verabredet mit Raul Krauthausen, der vermutlich einer der bekanntesten Menschen in Deutschland ist, die mit einem Rollstuhl unterwegs sind. Ehrlich gesagt, ich wollte an dieser Stelle erst sagen, einer der bekanntesten Rollstuhlfahrer. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Der Rollstuhl, das ist ja nur sein Fortbewegungsmittel und nicht seine Identität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist das ja so, dass man sich über solche sprachlichen Sachen erstmal gar keine allzu großen Gedanken macht, bevor man dann auf einen Menschen trifft, bei dem man ahnt, der erlebt vermutlich genau solche Achtlosigkeiten als subtile Zurücksetzung. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass Inklusion in Deutschland vorangetrieben wird. Raul Krauthausen setzt sich genau dafür ein. Er braucht den Rollstuhl, weil er mit der sogenannten Glasknochenkrankheit geboren wurde. Das Thema Rollstuhlfahren war auch das, mit dem er als erstes bekannt geworden ist, unter anderem durch die Wheelmap. Das ist eine App, die es einfacher macht, rauszufinden, welche Orte wie zum Beispiel Cafés barrierefrei sind oder nicht. Inzwischen geht sein Engagement aber darüber hinaus. Mit Vereinen wie Sozialhelden oder Ability Watch setzt er sich ganz allgemein für Inklusion und für verbesserte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein. Wir treffen uns an der Admiralbrücke in Berlin-Kreuzberg und in dem Moment, als ich ankomme, läuft gerade ein kleines Mädchen ganz neugierig auf Raul zu und fragt was, was ich nicht verstehe. Und in dem Moment, da zieht die Mutter das Kind dann auch schon ganz schnell weg.
Das ist immer der Klassiker. Kinder kommen vorbei, sehen einen kleinen Mann im Rollstuhl und sind dann neugierig.
Was hat sie gesagt? Hast du es verstanden?
Sie wollte von ihrer Mutter wissen, warum ich so klein bin.
Kinder machen das einfach, ne?
Ja, ich meine, wir waren ja alle mal Kinder und waren alle mal neugierig. Und wenn Kinder dann einen kleinen Mann im Rollstuhl sehen, sind sie natürlich auch erstmal neugierig, weil sie das vielleicht zum ersten Mal gesehen haben und wollen dann wissen, warum der Mann so klein ist und fragen ihre Eltern und kommentieren das dann irgendwie in Kinderdenke. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil Kinder sind ja neugierig. Viel spannender finde ich dann, was die Erwachsenen dann ihren Kindern sagen, die ja dann auch in einer peinlichen Situation sind oft, ne? Weil das Kind sagt irgendwas und wie reagiert man jetzt darauf. Und ich mache die Beobachtung, dass je jünger die Eltern sind, desto besser erklären sie es ihren Kindern.
Nämlich wie?
Einfach ehrlich. Die sagen dann, ich weiß nicht, warum der Mann so klein ist. Wenn du möchtest, können wir fragen. Ich glaube, das ist das, was Kinder auch am ehesten hören sollten.
Also das heißt, wenn so eine Situation entsteht, dann kommen die auch auf dich zu und fragen dich?
Das gibt's manchmal, wenn dann sich das Kind sicher genug fühlt oder die Eltern auch sicher genug sich fühlen und ich irgendwie gerade so aussehe, als ob ich Lust und Zeit darauf habe, dann passiert das manchmal, ja.
Wie siehst du denn aus, wenn du nicht Lust darauf hast oder nicht Lust und Zeit darauf hast?
Also meistens habe ich Kopfhörer auf und dann denken die Leute, ich bin irgendwie in Eile oder ich fahre relativ schnell und dann machen die das eher nicht.
Und dann erklärst du denen das aber auch, wenn die dich ansprechen, ne?
Ja, dann versuche ich so ehrlich wie möglich zu sein zu Kindern. Hängt natürlich auch ein bisschen von meiner eigenen Laune ab. Ich bin ja auch nicht immer nett. Und sag dann den Kindern, dass es halt große Menschen oder kleine Menschen gibt und dass beides aber okay ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, manchmal fährst du auch ziemlich schnell. Wie schnell kannst du mit dem Ding fahren? Ich glaube, du hast mal irgendwo gesagt, der ist getuned, ne?
Also der Rollstuhl fährt 12 Stundenkilometer, genau.
Ich habe 10 noch gelesen. Dann hast du den jetzt inzwischen noch schneller gemacht, oder wie?
Also es ist einfach ein anderer Rollstuhl und der fährt jetzt maximal 12.
Ist das vereinbar mit der Straßenverkehrsordnung?
Kein Kommentar.
Okay, wollen wir los?
Gerne.
Dann musst du sagen, wo wir entlang fahren und gehen.
Also wir haben ja gerade super Wetter erwischt, obwohl wir irgendwie Oktober haben. Wir sind jetzt hier gerade auf der Admiralbrücke und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen hier am Kanal entlang und biegen dann ab in die Birkstraße irgendwann, die Gräbestraße lang und gucken dann mal, wo es uns hin verschlägt. Vielleicht essen wir ein Eis, wenn die Eisdiele da auf hat und am Ende gehen wir einen Kaffee trinken.
Super. Du bist ja geborener Berliner auch, ne?
Nee, geboren bin ich in Peru, in Lima.
Ah, ich dachte, du wärst in Berlin, du wärst da... Ah, stimmt. Aber du bist hier aufgewachsen.
Genau, ich bin hier, ich sage immer, klein geblieben. Nicht aufgewachsen, sondern klein geblieben. Und wohne hier in Berlin jetzt seit 37 Jahren. Und ja, es gibt ja Leute, die sagen, man ist nur dann ein Berliner, wenn man in Berlin geboren ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst sein sollte.
So, wir fahren den Landwehrkanal entlang.
Genau, ich mag hier ist immer so ganz gerne am Wasser entlang zu gehen. Das Ufer hier wird leider geht immer mehr kaputt. Das sackt irgendwie ab und man hat schon an einigen Stellen versucht, das hier zu begradigen. Auch unter Protest der Anwohner, weil dann eine Fraktion sagt, wir brauchen aber die Parkplätze und die anderen sagen, nee, wir brauchen mehr Bäume. Und das wird dann alles so eine Flaniermeile irgendwann für Touris oder Hipster. Ich glaube, man kann das hier gar nicht wirklich mehr, also so in dem Zustand, wie das Ufer hier gerade ist, wird es nicht lange halten können.
Das ist hier ja auch so ein Kiez, der von Gentrifizierung echt massiv betroffen ist, ne? Wie erlebst du das? Lebst du schon die ganzen 37 Jahre, die du gerade gesagt hast, hier so in Kreuzberg?
Nee, ich habe in verschiedenen Stadtteilen gelebt. Ich wohne in Kreuzberg jetzt seit 6 Jahren und muss auch zugeben, dass das alles schon sehr gentrifiziert ist. Ich kann mir selber das alles auch gar nicht leisten. Ich habe das Glück, dass ich in einem Eigentum meiner Eltern wohne, die einfach mal eine Wohnung gekauft haben, als man noch Wohnungen kaufen konnte. Und in der wohne ich jetzt. Und wenn ich ehrlich bin, könnte ich mir das hier alles gar nicht selber leisten. Das heißt, ich würde sogar sagen, vielleicht bin ich sogar Teil der Gentrifizierung. Und dann tut mir das auch leid. Aber irgendwo muss ich halt auch leben. Und die Tatsache, dass es nicht so viele rollstuhlgerechte Wohnungen in Berlin gibt, ist dann einfach die, dass ich nun mal jetzt hier wohne.
Wie erlebst du so einen Weg hier draußen durch die Stadt? Also ich meine, bist du hier viel unterwegs?
Ich fahre jeden Tag die Strecke bis zum Ostbahnhof mit dem Rollstuhl, also ohne öffentliche Verkehrsmittel. Und ich mag das sehr, ehrlich gesagt, weil man durchkreuzt hier so verschiedene Szenen. Also einmal hier so in Kreuzberg, so diese Hipster-Szene. Dann fahre ich am Kotti vorbei, da ist ja dann eher so, ja, sagen wir Partyvolk unterwegs. Dann fahre ich weiter bis zum Bethaniendamm, da wohnen dann viele so Aussteiger in ihrer Wagenburg und kommen dann am Ostbahnhof an, wo dann die Touris ankommen. Und ich mag das, dass man innerhalb von 20 Minuten verschiedene Lebenswelten durchkreuzt.
Am Ostbahnhof ist deine Firma, glaube ich, ne? Da fährst du jeden Tag dann zur Arbeit hin.
Genau, da ist der gemeinnützige Verein Sozialhelden, genau.
Und ist das für dich, ich weiß nicht, für mich ist immer so wichtig, ich habe leider die Situation gerade als freischaffender Radio- und Podcast-Mensch nicht, aber so zwischen Zuhause und Arbeit so ein Stück Weg zu haben?
Finde ich super, weil man lässt dann auch seine Gedanken irgendwie auf der Strecke so ein bisschen. Und ich habe inzwischen so meine Geheimrouten und Wege und treffe echt manchmal auch die gleichen Leute und man nickt sich so zu und ich fall einfach auf. Ne? Das ist ja dann auch, die Leute nicken mir dann auch zu und es hat sowas, ja, hallo, schönen Tag, bis morgen.
Ist das denn inzwischen, ich meine, wenn man über Menschen mit Behinderung spricht, kann ich mich immer an einen Satz erinnern, den ich am häufigsten gehört habe. Dass einerseits natürlich so anstarren blöd ist, aber auch so zu tun, als würde man nicht anstarren, ist irgendwie blöd. Ne? Hat sich was geändert im Laufe der Jahre?
Boah, das kann ich immer gar nicht so gut sagen, weil ich bin ja sehr, also ich glaube, ich habe so einen Tunnelblick. Ne? Also ich erlebe es ja mein ganzes Leben und glaube, ich habe mich so auch daran gewöhnt. Manchmal spiegeln mir Freunde, dass sie das sehr unangenehm finden, dass wir ständig angeguckt werden. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es in Großstädten wie Berlin weniger passiert als in kleineren Städten oder Dörfern.
Jetzt laufen wir hier über eine andere Brücke drüber.
Kottbusser Damm sind wir gerade. Wir überqueren jetzt hier die Ampel und biegen dann rechts ein in die Gräfestraße.
Okay.
Was ich halt immer ganz gerne erzähle, ist so die. Also ich fahre ja mit dem Elektrorollstuhl, ne? Und der hat eine ganz gute Reichweite und der hat eine ganz gute Geschwindigkeit. Und für mich sind Entfernungen so von 3-4 U-Bahn-Stationen, das mache ich halt so.
Ne? Okay.
Und wenn ich dann Leute dabei habe und ich dann denke, ja komm, dann gehen wir da kurz hin, ne, dann sind die manchmal ganz schön aus der Puste oder denken dann, wie, du willst jetzt 3 Stationen laufen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und mich strengt das halt nicht an. Das heißt, ich habe auch eine andere Wahrnehmung von Entfernungen und von Stadt. Und ich weiß genau, wenn Google Maps mir sagt, du brauchst dahin zu Fuß eine Stunde, dass das mit meinem E-Rolli eine halbe Stunde bedeutet.
Okay.
Und ja, ich bin da einfach auch naiv geworden.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Nein, insofern, dass ich immer denke, das schafft der Fußgänger doch auch. Eine Stunde ist doch nicht viel, aber es ist schon anstrengend, wenn man die ganze Zeit läuft. Das kann ich nicht nachempfinden, aber muss ich empathisch, sagen wir mal, auch berücksichtigen.
Also das heißt, dieses typische Denken, was die Menschen ohne Behinderung immer haben, dass sie sozusagen die Überlegenen sind und die Menschen mit Behinderung sind so ein bisschen schwächer. Das kann sich auch umkehren an manchen Stellen.
Also an der Stelle zum Beispiel, oder ich lade mein Handy an meinem Elektrorollstuhl auf. Das heißt, da wo dein Handy vielleicht um 16 Uhr schlapp macht, da habe ich noch vollen Akku. Und so solche Momente gibt es manchmal, ja.
Ich weiß nicht, ob man es gerade verstanden hat. Das Kind hat gesagt, guck mal ein Rennauto.
Und meinte wahrscheinlich meinen Elektrorollstuhl, ja.
Nehme ich mal an, ja.
Ja, das passiert auch manchmal. Ich glaube, Kinder, die haben ja dieses Schema von behindert, nicht behindert, noch nicht so stark verankert und finden es dann eher faszinierend, dass so ein Ding elektrisch fährt oder selber fährt. Ja, kann man ihn nicht übel nehmen.
Nö. Aber was wir gerade hatten, also mit Handy aufladen oder mal eben die anderen da außer Puste zu bringen bei 3-4 U-Bahn-Stationen, gibt es denn so im Laufe der Zeit viele Sachen, wo du merkst, das sind so die positiven Seiten? Oder ist das irgendwie, findest du das komisch, wenn man das so sagt.
Ich kenne es ja nicht anders. Ne? Das heißt, meine These ist ja, dass jeder, der eine Behinderung hat, auch irgendwie einen Lifestyle hat. Und dann versucht sie natürlich sein Life so angenehm zu stylen wie möglich. Und das ist halt mein Ansatz, dass ich halt sage, okay, dann brauche ich halt einen guten Rollstuhl mit einer guten Reichweite, der einigermaßen eine Geschwindigkeit auch hat, wo ich mein Handy dran aufladen kann, weil es gibt ja keine Alternative. Und das ändert aber nicht die Tatsache, dass ich nicht laufen kann und das irgendwie jetzt bewerten möchte, ob was besser oder schlechter ist, sondern jeder macht das, was er am besten kann.
Du hast ja mit deinem gemeinnützigen Verein, den wir gerade schon erwähnt haben, mit den Sozialhelden, diese App entwickelt oder in Auftrag gegeben, für die du eigentlich so bekannt geworden bist, ne? Die Wheel Map.
Genau.
Weißt du das? Warte mal, kurz vorbei an der Eisdiele. Oder wolltest du hier gerne Eis essen?
Ich habe gerade gar keinen Bedarf nach Eis. Ich dachte nur, vielleicht, weil du eins möchtest. Aber ich mag die Straße hier gerne, die Gräfestraße. Und hier sieht man ziemlich gut, das sind alles Altbauten. Hier gibt es viele Eisläden, Cafés, Restaurants mit Stufen am Eingang. Das heißt, die Eisdiele, wo wir gerade vorbeigegangen sind, die waren nicht nur voll, sondern auch nicht barrierefrei. Das heißt, ich muss dann immer die Verkäuferin oder den Verkäufer rausbitten, Bestellungen aufgeben und dann warten draußen, dass man mir ein Eis reicht. Und das ist natürlich ja im Sinne der Teilhabe nicht optimal.
Wie machst du das dann? Also ich meine, bist du einfach, weil es sozusagen keine Alternative gibt, wie du gerade gesagt hast, bist du da unempfindlicher geworden, kaltschnäuziger, so, dass du Leute einfach bittest, weil das musst du ja, ne?
Ja, kaltschnäuziger ist ja so ein bisschen arrogant. Wenn ich ein Eis will, muss ich natürlich trotzdem höflich sein und vielleicht sogar ein bisschen höflicher, wenn dann noch die Person rauskommen muss. Aber ja, nee, klar, also daran habe ich mich gewöhnt. Manchmal versuche ich den Leuten dann auch nahezulegen, eine Rampe zu kaufen. Die sind ja nicht so teuer. Wir bieten auch bei den Sozialhelden Rampen an unter wheelramp.de. Und einige Läden machen das, andere nicht, je nachdem. Also ich bin da jetzt auch nicht so der harte Verkäufer.
Ihr habt da, glaube ich, so, fand ich ziemlich cool, Rampen zum Ausdrucken für einen 3D-Drucker, ne?
Genau, das war so ein Hobbyprojekt von mir. Hat jetzt nichts unbedingt mit den Sozialhelden zu tun. Ich hatte mir mal einen 3D-Drucker gekauft und die einzige geometrische Form, die ich machen konnte, war ein Dreieck. Und es sah zufällig aus wie eine Rampe. Und dann habe ich halt eine Rampe gedruckt.
Also auch so ein bisschen das eigene Nerdtum irgendwie mit diesem Thema dann verbunden, ne?
Genau, also ich bin schon grundsätzlich ein technisch sehr affiner Mensch und probiere dann auch neue Sachen aus. Aber ich muss sagen, so 3D-Druck, das ist mir noch zu sehr modellbauartig. Also es ist noch nicht so Lego-like, wie ich das gerne hätte. Es ist noch zu sehr Modellbau mit Kleben und da habe ich, glaube ich, auch nicht die Geduld für.
Ich komme auf die eine Sache gerade nochmal zurück. Hast du denn so dieses, sich irgendwie daran zu gewöhnen, dass man so einen Modus für sich finden muss, dass man halt damit klarkommt, dass man jetzt zum Beispiel Leute um was bittet? Hast du da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder sowas, wo dir, ja, wo du irgendwann gemerkt hast, okay, jetzt fällt es mir ja doch leicht?
Also es fällt mir nicht immer leicht. Das ist nach wie vor immer eine Frage der Überwindung. Ich versuche dann eher vom Ziel aus zu denken. Ne? Willst du jetzt ein Eis oder willst du kein Eis? Und wenn du kein Eis willst, dann brauchst du auch nicht fragen. Aber andere Leute mögen Eis und du eigentlich auch. Also stell dich nicht so an.
Jetzt sind wir hier wo?
Das hier ist die Böckstraße und die ist eigentlich auch ganz schön. Hier ist so eine Schule links und rechts sind so kleine Lädchen. Da kommt so vorne so ein Spezialitätenladen für Teesorten. Dann kommt ein ganz riesiger Fahrradladen, wo unglaublich viele Fahrräder draußen stehen und ich mich jedes Mal frage, wie räumt die echt jeden Morgen rein und raus? Ist ja unfassbar. Links kommt dann noch eine Eisdiele. Also an Eisdielen können wir uns hier wirklich nicht beklagen, dass es keine gibt. Auch die Auswahl ist echt gut und die Sorten sind auch sehr lecker. Ansonsten genieße ich einfach so dieses Flanieren. Also ich bin sehr oft ziellos, fahre ich rum und kaufe auch gar nicht oder konsumiere gar nicht.
Also du bist schon so ein Mensch, der dann gern auch, um den Kopf frei zu kriegen, sich hier draußen bewegt.
Ja, und ich telefoniere sehr viel und das kannst du ja zum Glück überall machen. Und das mache ich dann manchmal auch, wenn ich unterwegs bin oder gehe extra zum Telefonieren irgendwie an die Brücke. Ist auch nett.
Aber jetzt hat sich das Thema Eis auch gerade, merke ich, so ein bisschen verfestigt im Gespräch. Ne? Ich glaube, wir müssen wirklich mal gleich wo uns eins holen. Was würdest du sagen, wo?
Da vorne links bei Isabel gibt es ein Eis. Ich will gerade kein Eis.
Du willst kein Eis, okay.
Willst du ein
ne?
Eis?
Nö, ich dachte nur, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal das erwähnt haben.
Ich wollte einfach bei der Metapher bleiben.
Okay. Geboren bist du in Lima, hast du gerade schon gesagt. Deine Eltern waren Ärzte oder deine Mutter war Ärztin, glaube ich. Ne? Was hast du für eine Kindheit gehabt?
Also aufgewachsen bin ich ja in West-Berlin. Komisch, dass man das noch sagt, aber manchmal ist das, erklärt das einiges. Und bin da relativ früh auf einen integrativen Kindergarten gekommen, einen der ersten in Deutschland. Und habe dann dort meine Kindheit verbracht, habe dann an einer integrativen Grundschule die Schule gemacht, bin dann später auf eine integrative weiterführende Schule gegangen, habe dort mein Abi gemacht und habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer mit Kindern mit und ohne Behinderung zusammen die Zeit verbracht. Und für mich war das das Normalste auf der Welt als Kind und habe erst wirklich wesentlich später erfahren, dass das schon eine besondere Situation war. Und meine Eltern waren auch immer sehr daran interessiert und dem auch hinterher, dass ich so selbstständig wie möglich werde. Und dann auch nicht so bemuttert haben.
Ich glaube, deine Mutter hat da eine Rolle gespielt, so mit so Sprüchen, an die ich mich auch erinnere aus deinem Buch. Das kannst du vielleicht mal erzählen, weil ich das so relativ bezeichnend finde für dieses etwas Ruppige, was du auch erwähnt hast, dass du dir gewünscht hast, glaube ich, Pilot zu werden. Ne? Und was hat deine Mutter dann gesagt?
Also ich wollte genauso wie viele andere Kinder in dem Alter, wenn man sie fragt, was sie mal werden wollen, wenn sie groß sind, Pilot werden oder Astronaut oder Polizist. Und meine Mutter hat das oft so stehen gelassen, aber manchmal war sie dann noch neugierig und wollte wissen, wie ich mir das eigentlich vorstelle.
Ja.
Und als ich gesagt habe, ich möchte Pilot werden, hat sie mich gefragt, und wie stellst du dir das vor? Und ich habe dann ganz kindlich naiv gesagt, naja, so wie jetzt auch, du holst mich ab und bringst mich hin.
Zum Flugzeug.
Zum Flugzeug und ins Cockpit rein. Und was ich schön fand, bis heute schön finde, dass meine Mutter das nicht gesagt hat, das geht aber nicht, also wie stellst du dir das vor, ich werde ja auch mal alt und so. Und sie hat einfach wahrscheinlich ja, gehofft oder auch geahnt, dass das einfach so eine Kinderidee ist, die Kinder irgendwann auch wieder vergessen oder sich umentscheiden. Sie hat dann einfach irgendwann zu mir gesagt, aber du weißt schon, dass man, um Pilot zu werden, ganz viel lernen muss.
Okay.
Und da ich tendenziell eher ein fauler Mensch bin, also lernfaul zumindest, hat sich das für mich von selbst erübrigt. Wir müssen jetzt hier links.
Hier, auf die andere Seite?
Genau.
Das ist ja, das hat sie ja wahrscheinlich auch Überwindung gekostet, so ein bisschen mit dir diesen realistischen Umgang zu haben. Ne? Gab es da auch mal, weiß ich, Konflikte? Also, meine, klar, man hat ja eh so mit 15, 16 mit seinen Eltern Konflikte.
Also meine Eltern waren jetzt natürlich sehr liebevoll und sehr sehr nett zu mir, aber natürlich war auch manchmal das Gefühl bei mir da, durch diese, sagen wir mal, Ehrlichkeit, dass ich das Gefühl hatte, sie wollen mich loswerden oder so.
Und, echt?
Meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, mit 18 ziehst du aus. Komme, was wolle. Und wenn du das...
Nochmal bitte?
Mit 18 ziehst du aus, hat meine Mutter immer gesagt. Komme, was wolle. Und wenn du das als Neunjähriger hörst, dann denkst du auch so, okay, was heißt das jetzt? Und sie meinte das aber jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich auch pragmatisch. Und es war nicht 18, als ich ausziehe, sondern 21 und sie zog aus und nicht ich. Also es war schon auch einfach immer nur klar, sie hat ein Leben und ich werde ein Leben haben, alleine, dass das jetzt auch nicht in so einer ewigen Abhängigkeit sein darf.
Aber das versteht man erst nicht, ne?
Nee, als Kind hat man dafür noch keine Dimension.
Bist du ihr dankbar dafür?
Ja, und ehrlich gesagt, ich würde es auch so machen. Also Kinder muss man auch nicht beschützen und behüten und im tiefsten Inneren wusste ich ja, dass sie mich lieben.
Ich habe mich das eben gefragt, so auf dem Hinweg oder auch schon in den Tagen jetzt, bevor wir uns getroffen haben, habe ich gemerkt, dass mich die Begegnung ein bisschen verunsichert, einfach weil ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Zum Beispiel, dass ich dir, also dass, ne, dass wir halt so einen Größenunterschied zum Beispiel haben oder Höhenunterschied und ich das Mikro so komisch hin und her halten muss. Ja. Solche Kleinigkeiten. Das ist eigentlich total albern und ich komme mir jetzt schon ein bisschen komisch dabei vor, sowas überhaupt zu sagen, aber sowas erlebst du wahrscheinlich oft, ne? Also wie gehen Menschen mit dieser Verunsicherung um?
Also einige Leute sind total aufgeregt, andere sagen das gar nicht, einige sagen es so ein bisschen oder machen es halt ehrlich wie du. Ich frage mich halt immer, woher das kommt und man kann es ja den Leuten, die verunsichert sind, auch nicht zum Vorwurf machen, aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir Menschen mit und ohne Behinderung einfach auch nicht gemeinsam aufgewachsen sind. 10% unserer Gesellschaft ist behindert, aber nicht jeder Zehnte in unserer Schulklasse hatte eine Behinderung. Und wenn es aber so wäre, dann wäre das alles auch gar kein Thema.
Ja, da sind wir beim Inklusionsthema, ne? Was glaubst du, sollte getan werden?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen mit Behinderung in Regelschulen unterrichten müssen, dass wir Regelschulen allgemein verbessern sollten. Für alle Kinder, also dass natürlich auch für alle Kinder sich die Schulklassen verkleinern, dass für alle Kinder es mehr Pädagoginnen und Pädagogen im Klassenraum gibt und dass es selbstverständlich ist, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, genauso wie ja auch Jungs und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden. Und das war zum Beispiel 1920 auch noch nicht selbstverständlich. Und da gab es auch riesige Debatten darum. Und irgendwann hat man sich einfach dazu entschieden, es zu tun. Und sowas sollte man jetzt auch mal mit dem Thema Behinderung machen und dann auch eher die Frage stellen, wie statten wir Schulen aus, anstatt wer darf drauf.
Wie müsste man denn Schulen dann verändern?
Also ich denke, dass grundsätzlich jede Schulklasse 2 Lehrerinnen und Lehrer haben sollte, die dann einfach sich gegenseitig die Arbeit auch teilen. Das ist kleinere Schulklassen sind, also vielleicht nicht 30 Kinder, sondern vielleicht eher 22 und dass das dann Ganze auch viel mehr auf die individuellen Bedarfe der Kinder eingegangen werden kann und wie die Schule den Kindern anpassen und nicht die Kinder der Schule.
Okay, also du hast 2 Lehrerinnen in jeder Klasse und was würdest du sagen, du hast ja eben das mit diesen 10% gesagt, ne? Menschen mit Behinderung. Jetzt wäre es aber auch irgendwie... Jetzt wäre es auch ja so ein bisschen komisch, oder würdest du sagen, wäre das richtig,
hier
dass
links.
Man... Hier links? Okay. Würdest du sagen, man sollte dieses Verhältnis dann irgendwie auch in den Klassen so abbilden? Oder wäre das ein bisschen zu rein mathematisch?
Man sollte die so abbilden, wie Kinder sich halt an Schulen bewerben. Und im Moment ist es halt so, dass Kinder, sobald sie eine Behinderung haben und eine Diagnose bekommen, dann... in Behindertenfahrdienste gesteckt werden, die dann teilweise 40 Kilometer zur anderen Schule fahren. Und das darf nicht sein, sondern Kinder sollten genauso in die Nachbarschaftsschule gehen können, wie nicht behinderte Kinder auch. Und dann guckt man mal.
Wie ist das denn im Moment geregelt? Ich weiß das gar nicht.
Also im Moment ist es so, und das finde ich halt auch schwierig, dass man auf der einen Seite sagt, dass Eltern seit ein paar Jahren ein Wunsch- und Wahlrecht haben, also Eltern behinderter Kinder, das heißt, sie können sich aussuchen, ob sie ihr Kind auf eine Regelschule schicken oder auf eine, geradeaus, oder,
okay,
oder auf eine Förderschule. Und diese Wahl kann aber nur dann wirklich eine richtige Wahl sein, wenn auch die Gegebenheiten vergleichbar sind. Und momentan ist es so, dass einem Schulämter und Pädagoginnen immer ganz gerne nahelegen, wenn ihr Kind eine Behinderung hat, dann schicken sie es doch lieber auf eine Förderschule, denn da wird das Kind am besten gefördert. Und denkt nicht darüber nach, wie man aber auch Regelschulen so gestalten kann, dass auch Kinder mit Behinderung dort unterrichtet werden können. Warum das wichtig ist, ist ganz einfach, weil die Förderschulen ihren Auftrag oft verfehlen. Und der Auftrag ist ja, Kinder so zu fördern, dass sie später dann entweder zu einer Regelschule wechseln können oder aber einen vernünftigen Schulabschluss machen können, um dann eine Ausbildung zu machen. Aber sie verfehlen eben diesen Auftrag. Und es gibt ganz viele Förderschulen, wo man gar kein Abitur machen kann, obwohl das Kind vielleicht in der Lage wäre, ein Abitur zu machen. Und dann werden die Kinder letztendlich auch klein und in Anführungsstrichen dumm gehalten. Und ich glaube, dass wenn deine Mitschülerinnen und Mitschüler alle oder viele von denen keine Behinderung haben, dann ist der Ehrgeiz, mitzuhalten oder mitzumachen, natürlich auch ein anderer. Als wenn alle in deiner Umgebung eine Behinderung haben und jeder hat irgendwas anderes, dann orientiert man sich vielleicht anders. Und ich glaube, man braucht immer Inspiration. Das heißt nicht, dass Kinder mit Behinderung ihre Behinderung verleugnen sollen, sondern es heißt einfach nur, dass später, wenn wir die Schule verlassen, sowieso die Mehrheitsgesellschaft keine Behinderung hat. Und je früher wir lernen, dass es beide Seiten gibt, desto besser für beide Seiten.
So, und das ist wie immer die Stelle mit der zweiten kurzen Werbeunterbrechung, Eigenwerbung für diesen Podcast hier. Wenn euch durch die Gegend gefällt, dann seid doch so nett und sagt das anderen Leuten weiter. Auf Facebook, auf Twitter, falls ihr einen Blog habt. Oder am allerbesten ist, ihr geht zu iTunes und lasst mir da ein paar Sterne da. Oder wenn ihr die Zeit habt, schreibt vielleicht 2-3 Sätze Kurzbewertung. Ich freue mich darüber wirklich jedes Mal riesig. Manche Leute wünschen sich auch zukünftige Gäste. Das kann ich nicht garantieren, aber ich habe da gerade von einer Benutzerin oder einem Benutzer, das weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau, den Namen gelesen von einer Frau, wo ich wirklich gedacht habe, ja klar, mit der musst du echt mal rumlaufen. Ich sag jetzt nicht, wer es ist. Ich hoffe aber, dass es klappt. So viel zur Eigenwerbeunterbrechung. Jetzt geht's weiter mit Raul Krauthausen in Berlin. Wir sind immer noch am Landwehrkanal. Raul ist stehen geblieben, weil er mir was zeigen will.
Also das ist ja hier eine nette Promenade, ne? Die Leute chillen hier. Das ist alles ganz neu. Und da vorne, hätte man jetzt meinen können, kann man als Rollstuhlfahrer weitergehen. Aber da vorne kommt eine Treppe. Das ist neu. Man kann sich jetzt die Frage stellen, okay, Barrierefreiheit, hallo. Hätte man ja auch eine Rampe machen können. Das ist unnötig, dass da eine Treppe ist. Und stattdessen, dass man es löst, hat man jetzt hier ein Schild hingesetzt. Ja? Und da steht jetzt kein barrierefreier Übergang. Und daneben hat jemand mit Graffiti geschrieben, warum.
Stimmt, ja.
Und ich finde das deswegen so ein schönes Schild, weil früher hätte man gefragt, wofür.
Du meinst, die Leute hätten noch gar nicht geschnallt, was das überhaupt sein soll?
Ja, oder ob das nicht irgendwie jetzt mal ein bisschen übertrieben wäre und so, ne? Und da hat jetzt irgendjemand hingeschrieben, und ich schwöre, das war nicht ich, ja? Hat irgendjemand hingeschrieben, warum? Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen diesen, wie sich unsere Gesellschaft auch weiterentwickelt. Weil auch Familien mit dem Kinderwagen natürlich sich ärgern, wenn sie da jetzt in diese Sackgasse laufen und da wieder umdrehen müssen, um hier wieder die Promenade verlassen zu können.
Dir fällt sowas dann natürlich häufiger auf, ne? Und deswegen hast du auch irgendwann diese App gemacht.
Genau, wir haben eine App gebaut, die heißt Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Bürgerinnen und Bürger ihre Nachbarschaft bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. Mit ihrem Smartphone können sie einfach aufmachen. Sieht so ein bisschen aus wie Google Maps, nur dass man da eben Orte bewerten kann.
Gehen wir weiter?
Ja.
Sind hier immer noch so am Kanal, ne?
Findest du nicht schön hier?
Doch.
Also, ich flaniere hier ganz gerne und normalerweise habe ich auch Kopfhörer auf. Ich habe mir richtig gute Kopfhörer gekauft, Bluetooth, dass du auch nicht irgendwie an dem Kabel hängen bleibst und so, und mit Noise Cancelling, und höre dann Podcasts oder Deutschlandfunk und fahre dann so durch die Gegend oder telefoniere, wie gesagt, und mich entspannt das total.
Was für Podcasts hörst du denn so?
Unterschiedlich. Ich höre zum Beispiel den Jesse Wochendämmerung von Holger Klein. Dann höre ich ganz gerne Tim Pritlove, seine verschiedenen Podcasts. Ich habe jetzt mal einen Podcast angefangen zum Thema Minimalismus. Ja, so, ich probiere halt einiges durch. Aber ich bin nicht so der Binge-Podcaster, sondern das, was mich gerade interessiert. Und was ich hoch empfehlen kann, ist wirklich die Deutschlandfunk-App. Weil da kannst du sagen, mich interessiert alles außer Sport.
Würde ich jetzt auch so sagen.
Ja, und dann hörst du einfach dein individuelles Radio. Kannst auch überspringen, wenn es dich nicht mehr interessiert. Und alles außer Sport. Wie geil ist das denn?
Das stimmt. Was machst du sonst noch so? Was interessiert dich?
Mich interessiert neue Technologien. Also ich lese ganz viele Blogs und versuche irgendwie auch so mein Leben, soweit es geht, mit Technologie zu erleichtern. Also ich bin jetzt auch nicht so übertrieben krass, aber ich reflektiere relativ viel meine Tagesroutine, meine Abläufe, und versuche dann immer zu überlegen, okay, könnte ich es vielleicht noch einfacher oder simpler machen. Ich treffe mich unglaublich gern mit Freunden und quatsche dann mit denen auch über ganz andere Dinge, die sie dann bewegen und interessieren, weil mich das auch irgendwie zunehmend nervt und langweilt, immer nur über Inklusion zu sprechen. Das mache ich die ganze Zeit in meinem Beruf schon. Aber ich bin schon immer gewesen relativ hobbylos.
Also echt?
Es ist jetzt nicht so, dass ich gerne male oder lese oder Musik mache oder reiten gehe oder so, ne? Sondern lass mich gerne treiben.
Aber dass dich dieses Thema Inklusion so ein bisschen nervt, kann man natürlich verstehen. Du bist ja auch irgendwie so ein bisschen zufällig dann doch bei dem Thema gelandet, dass dich das beruflich so einspannt jetzt, ne?
Ja, ich wollte eigentlich nie Berufsbehinderter werden und bin es dann doch irgendwie geworden. Vertröste mich aber auch, also das klingt alles so negativ, ich mache das alles unheimlich gerne, also muss man ja ganz klar sagen. Und ich weiß, dass ich total privilegiert bin, dass ich das, was ich mache und für sinnvoll erachte, dass ich auch noch davon leben kann. Ja, also das ist schon irgendwie jammern auf verdammt hohem Niveau, so hoch, dass ich eigentlich nicht jammern darf. Und trotzdem ist es aber so, dass ich natürlich auch mehr bin als meine Behinderung. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur über Behinderung rede, dann und das eben beruflich mache und damit auch noch Geld verdiene, dann bin ich irgendwie ein Berufsbehinderter. Und der wollte ich nie sein. Ich habe als Jugendlicher oder später als Mitzwanziger viel Zeit auch in Werbeagenturen verbracht. Ich habe viel mit Kommunikation mich auseinandergesetzt. Ich habe große Marken betreut, die auf dem Weg waren ins Internet, Digitalisierung. Total viel gelernt. Ich habe wahrscheinlich in den Jobs mehr gelernt als im Studium. Und habe jetzt auch nicht das Gefühl, durch diese Zeit, dass ich jetzt unbedingt irgendwie was anderes machen muss. Denn ich hatte meine 4 Jahre in der Werbebranche. Ich hatte meine 4 Jahre bei Radio Fritz, wo ich auch unglaublich viel gelernt habe, bestimmt noch mal so viel wie in der Werbung. Das heißt, ich habe 8 Jahre Berufserfahrung woanders gesammelt und nutze jetzt die Erkenntnisse von dort in der Arbeit für die Themen Inklusion, Barrierefreiheit bei den Sozialhelden oder auch bei anderen Projekten. Und finde das jetzt auch nicht schlimm.
Aber gab es mal so eine Zeit, ja, wo du unabhängig von diesen Berufen, wo du so, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, dass man da dann auch irgendwann gegen rebelliert, wenn man im Alltag sehr viel auf diese ganze Thematik reduziert wird und nur so angesprochen wird.
Ja, aber ich habe ja so meine Oasen, ne? Ich habe ja zum Beispiel noch nebenbei eine Fernsehsendung und Medien haben mich nie losgelassen. Ich beschäftige mich nebenbei auch sehr gerne mit Technologien, wie gesagt. Ich lebe in einer WG, wo das Thema Inklusion jetzt nicht unbedingt Thema ist. Es gibt genug Oasen. Auch meine Familie zum Beispiel, meine Freundin, ihre Kinder. Das ist alles sehr insoweit schön, dass eben nicht, dass es auch ganz andere Themen geben kann. Ne? So YouTube-Stars oder irgendwelche Veranstaltungen, die wir gemeinsam besuchen, Kinofilme, die wir gucken und dann uns später darüber unterhalten. Das ist nicht immer alles Behinderung.
Also du lebst in einer WG zusammen mit Familie oder Freunden? Oder?
Das ist eine WG, die ich damals vor 6 Jahren zusammen gecastet habe. Oder wir haben uns selber alle zusammen gefunden, mehr oder weniger über ein klassisches WG-Portal. Und zufällig, ich hatte mehrere Zimmer zu vergeben. Und dann habe ich die alle mal für jedes Zimmer eingeladen und haben dann gemeinsam gefrühstückt und haben dann gesagt, ja okay, wir sind jeweils die Ersten, dann lassen wir einfach mal ausprobieren. Und haben uns dann im Laufe dieses Frühstücks kennengelernt und sind dann zusammengezogen.
Und das hat gehalten?
Hat jahrelang gehalten und dann gab es ab und zu mal so kleinere Wechsel, aber das Kernteam ist geblieben.
Zu wie viel seid ihr?
Wir sind zu 4, wir waren mal zu 5.
Ganz schön groß, ne?
Ne, genau. Wir sind jetzt ein 4er-WG und haben jetzt ein Gästezimmer.
Und ist das für dich die richtige Größe?
Ich finde das voll schön, ja, weil es ist halt regelmäßig jemand da. Man kann gemeinsam irgendwie auch mal einen Abend verbringen, muss aber nicht. Die Wohnung ist so groß, ich kann die alleine gar nicht füllen. Also es gibt auch Zeiten, wo meine Mitbewohner nicht da sind. Dann sitze ich halt auch nur in meinem Zimmer und der Rest ist irgendwie leer. Und die Wohnung ist so groß, dass es keinen Sinn macht, ja, das nicht in der WG zu machen.
Du hast gerade schon gesagt, du fühlst dich privilegiert. Du kannst von dem, was du machst mit den Sozialhelden, mit deiner Arbeit als Aktivist, davon kannst du leben. Da muss man zu sagen, das wird dir nicht leicht gemacht, ne? Vom Teilhabegesetz. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was das ist.
Ja, also es ist so, dass ich durch meine Behinderung auf Unterstützung im Alltag angewiesen bin, durch sogenannte Assistenten. Die kommen mehrere Stunden morgens und abends und helfen mir so beim Bewältigen von ja, so pflegerischen Tätigkeiten, Begleitung auf Reisen und so weiter. Und diese Assistenten werden vom Sozialamt bezahlt. Und das heißt, ich bin offiziell Sozialhilfeempfänger. Und das bedeutet, dass ich als Mensch mit Behinderung, der auf Assistenz angewiesen ist, durch diese Abhängigkeit vom Sozialamt ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten darf und auch ein bestimmtes Vermögen nicht überschreiten darf. Das heißt, ich verdiene beim Verein Sozialhelden so viel, wie ich verdienen darf und habe deswegen auch nur eine halbe Stelle. Ich könnte natürlich auch voll arbeiten, aber ich dürfte den Mehrverdienst dann gar nicht wirklich behalten. Das ist natürlich, da fühle ich mich so ein bisschen permanent mit angezogener Handbremse.
Aber du kannst jetzt dann zum Beispiel nicht, also ich meine, du musst ja auch an sowas wie Altersvorsorge irgendwie denken, ne? Also wo wir, so ein Thema, wo wir ja alle gerade irgendwie so ein bisschen als zumindest so freischaffende Menschen, aber andere auch, irgendwie kalte Füße bekommen. Du kannst gar nichts ansparen.
Genau, ich darf maximal für mein ganzes Leben 25.000 Euro sparen. Das ist so gesehen nichts. Das ist ein halbes Auto oder, keine Ahnung, ein Zimmer einer Wohnung als Eigentum. Ich könnte kein Ausbildungskonto für meine Kinder anlegen. Ich könnte nicht einen Bausparvertrag machen, eine Lebensversicherung abschließen. All das kann ich nicht. Und ich, egal was ich tue, egal wie viel ich arbeite, ich werde auf jeden Fall auf Altersarmut zusteuern.
Sagst du so trocken?
Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Was soll ich tun? Ich kann jetzt irgendwie versuchen, illegal zu handeln, aber wenn das aufliegt, lande ich auch in Altersarmut.
Aber du, ja, das ist echt scheiße, ne? Muss man so, also ich meine, Altersarmut ist eh scheiße, aber auch davon abgesehen, also ich meine, du bist ja jemand, der so weiß, was er will, der irgendwie eine Mission gefunden hat, irgendwie so für sein Leben. Das heißt, man steckt sich irgendwie ja eigentlich so Ziele, die man erreichen will. Und ich meine, jetzt gibt es nicht nur Ziele, die mit Geld zu tun haben, aber es ist ja schon nicht unwichtig, dass man quasi der Herr sein darf über seine eigene Zukunftsperspektive.
Ja, ist kacke, stimmt. Also, wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren mit vielen Menschen mit Behinderungen dagegen protestiert und rebelliert. Wir haben uns angekettet, wir haben wirklich eine Menge verrückte Sachen gemacht, kann man sich alles angucken unter heimexperiment.de oder abilitywatch.org oder .de, ich weiß gar nicht, wo wir ganz viel auch zu dem Thema gemacht haben. Aber irgendwann musst du ja im Leben auch, nicht hinnehmen oder nicht akzeptieren, sondern du musst ja auch irgendwie weitermachen. Und es ist kacke und ich werde auch weiterhin dagegen kämpfen, aber in diesem ewigen Protestmodus, da bist du auch zu so einem grumpy old man, der ich nie werden will.
Aber woran liegt das? Also weil es ist ja für jeden eigentlich, also jetzt nicht das grumpy old man werden, sondern diese Situation. Also wer in der Politik wäre, damit ins Boot zu holen und wer lässt sich nicht überreden im Moment? Weißt du das?
Ich glaube, dass wir in Deutschland grundsätzlich das Problem haben, dass wir behinderte Menschen immer noch sehr paternalistisch betrachten und behandeln, die Menschen mit Behinderung immer als Kostenfaktoren sehen und nicht als auch Bereicherung für eine Gesellschaft. Und da müssen wir gesellschaftlich, und ich setze da relativ viel auf die Idee der Inklusion und auf das gemeinsame Aufwachsen, dass wir einfach, wenn die Politikerinnen und Politiker, die an den Reglern sitzen, nie Kontakt zu behinderten Menschen haben, außer wenn sie in irgendwelche Behindertenwerkstätten zu Presseterminen kommen und irgendwelche Gebäude einweihen, dann sind es auch immer die Exoten. Wenn es aber ihr Arbeitskollege wäre, ne, oder ihre Kameradin in der Schule, dann wäre es viel selbstverständlicher zu sagen, jeder bekommt das, was er braucht.
Jetzt gehen wir hier auf der anderen Seite vom Kanal wieder zurück.
Aber es ist nicht schön, guck mal die Bäume, verschiedene Grünfarben.
Ja.
Kurz vor Herbst.
Stimmt, ein bisschen gelb sind sie aber auch teilweise schon.
Genau, die Sonne scheint, es ist warm. Ich weiß nicht genau, was du erwartet hattest, so als Location Spotting, wo wir hingehen.
Weiß ich auch nicht, meist gar nichts eigentlich.
Ich flaniere ganz gerne hier so lang und grüße die Leute, guck mir irgendwelche alten Gebäude an. Was ich auch ganz gerne mache, ist manchmal so auf meiner Augenhöhe, weil ich bin ja relativ, sitze ja relativ tief, entdecke ich dann so Graffitis oder irgendwelche Spookies, so Aufkleber oder irgendwelche Baumritzereien und so kleine Street Art, so verrückte Dinge. Und die fotografiere ich dann und poste die auf meinem Instagram-Account.
Okay. Hier ist jetzt gerade nicht so viel, ne?
Nee. Aber ich sehe einfach oft Dinge anders als Leute, die laufen, weil ich einfach tiefer sitze.
Außer Graffiti noch was?
Wenn ich in irgendwelchen Geschäften bin, bin ich meistens so bei den Außenleitwaren genau so, dass ich die ganzen Macken oder Fusch am Bau von den Ständen sehe oder auch in Hotels. Das ist alles immer nur so gebaut, dass die Leute, die stehen, das alles perfekt empfinden. Wenn du aber sitzt, da siehst du, da ist eine Fuge, die hätte nicht sein sollen. Oder, da guckt eine Schraube raus. Für mich ist die Welt immer ein bisschen kaputter. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe das so unverschnörkelt.
Das ist ja ganz interessant eigentlich. Okay. Wir wollten noch irgendwie einen Kaffee trinken, ne?
Da gehen wir jetzt hin.
Wo denn?
Im Café Ahorn.
Das sagt mir nichts. Sag mal, du hast gerade eine Sache schon erwähnt. Da habe ich nur so ein kurzes Video im Internet gesehen. Ich glaube, das war so ein Teaser für ein so ein Doku-Format, was du gemacht hast, und zwar dieses Heimexperiment.
Genau.
Das ist eine ganz schön krasse Sache gewesen, ne? Da warst du sozusagen undercover. Kannst du davon was erzählen?
Genau, das war zum Protest gegen das Teilhabegesetz. Da gab es ernsthaft von Politikern die Aussage, dass wenn Menschen mit Behinderung auf Assistenz angewiesen sind und die Assistenz teurer ist als die Versorgung im Heim, dann sollen behinderte Menschen ins Heim gehen. Und das wäre ja genauso gut. Das war die Aussage der Politiker. Und dann haben wir gesagt, okay, Challenge accepted. Ich gehe 5 Tage undercover in ein Behindertenheim und mit versteckter Kamera und filme mal, um zu beweisen, dass es eben nicht genauso ist.
Und das Ding hieß im Untertitel 5 Tage lebenslänglich, glaube ich, ne?
Genau, weil die Leute nämlich in der Regel einmal im Heim, immer im Heim bleiben. Ich war zum Glück nur 5 Tage da, weil es so eine sogenannte Kurzzeitpflege war, die wir dann auch wirklich bezahlt haben. Wir haben mein Äußeres komplett verändert, Haare ab, andere Brille, anderer Rollstuhl, andere Kleidung.
Und ach, weil du bekannt bist.
Genau, wir wollten verhindern, dass man mich erkennt und man hat mich auch nicht erkannt, witzigerweise. Und konnte dann zeigen, wie es ist, in einem Heim zu leben.
Was waren da so die krassesten Sachen, würdest du sagen?
Also, ich muss ehrlich sagen, das war jetzt kein Gefängnis und es war auch keine Folter. Aber es ist auch nicht selbstbestimmt. Ich habe zum Beispiel keine Wahl, wann ich was esse. Ich kann relativ schwer entscheiden, wann ich aufstehen möchte, wann ich ins Bett gehen möchte. Das hängt immer alles vom Dienstplan des Pflegepersonals ab. Der ist so eng, dass auch Ausnahmen sehr schwierig sind. Und du kriegst dann schon, man versucht dann schon, die Ausnahmen zu ermöglichen, aber die wird schon auch ziemlich schnell deutlich klar gemacht, dass das jetzt gerade eine Mehrbelastung ist und dass es jetzt bitte nicht immer so sein darf. Und irgendwann, nach dem 3. Mal, gibst du halt auf. Du wirst dann eher zur Institution, als dass die Institution sich dir anpasst.
Also das heißt, was für die meisten Menschen normal ist, ist dann für dich auch da in dieser Umgebung, die eigentlich gut für dich sein soll, ist sozusagen immer die Extrawurst oder die übertriebene Forderung aus deren Sicht.
Also um es mal klar zu machen, ne, wir mussten in Anführungsstrichen, es wurde uns nahegelegt, dass das sinnvoll wäre, um 8:30 ins Bett. Und da waren Leute, die waren 40. Und sorry, aber 8:30 fängt mein Tag erst an, so ungefähr. Ja. Es ist einfach absurd, und dann stehst du am nächsten Morgen um 6 auf, dann gibt es irgendwie um 7 Frühstück und um 8 gehst du in der Regel in die Behindertenwerkstatt und um 12 kommst du dann zum Mittag nach Hause. Und normalerweise esse ich zum Beispiel gar keinen Mittag. Ja, und plötzlich, weil alle um mich herum Mittag aßen, bekam ich auch um 12 Uhr Hunger. Und ich wurde auch plötzlich um 8:30 müde. Und obwohl ich das eigentlich nie so lebte. Und ich habe super schnell gemerkt, wie auch biologisch ich mich einem Rhythmus anpasse, der, wenn ich keine andere Wahl habe, dann zu meinem Rhythmus wird. Und das ist so eine Aufgabe von Autonomie. Ich hatte auch keinen Einfluss darauf, wer mich zum Beispiel pflegt, ob ein Mann oder eine Frau.
Und ich glaube, es gibt auch so Momente wie, ja, bei dir ist ja nicht so schlimm, wenn wir mal die Tür auflassen, wenn du auf der Toilette bist oder so, ne?
Genau, also so was wie von Privats- und Intimsphäre ganz zu schweigen. Das war ein großes Thema.
Würdest du denn sagen, also, ich meine, es gibt so die, also Barriere kann man ja zum Beispiel unterschiedlich verstehen, ne? Also wirklich, wo du physisch nicht drüber kommst, wie in einem Café, was irgendwie nicht die richtigen Stufen hat, oder eben so vermeintlich kleine Sachen, die aber sich so aufaddieren zu so einer, wahrscheinlich zu so einer ganzen Atmosphäre im Alltag im Zweifel. Was ist denn das größere, die größere Beeinträchtigung von Autonomie aus deiner Sicht?
Das war jetzt eine sehr große Frage. Kannst du dich nochmal stellen? Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis.
Okay. Naja, also es gibt so einerseits Sachen, die dich einschränken, weil du irgendwo physisch mit dem Rollstuhl nicht hinkommst. Und dann gibt es so Sachen, die, ja, die machen einem vielleicht einfach nur erstmal schlechte Laune, aber dann machen sie ein paar Tage zu lang vielleicht schlechte Laune.
Es gibt beides. Also mich beschäftigen gerade mehr so bauliche Barrieren. Also ich kann zum Beispiel nicht einfach mal ein Taxi nehmen, um von A nach B zu kommen. Spontanität, Freunde zu besuchen, die nicht barrierefrei leben, ist schon auch eine krasse Einschränkung. Meine Freunde kommen immer zu mir, ich weiß gar nicht, wie die leben. Das sind so Sachen, da macht man sich, glaube ich, gar kein Bild von, wenn man keine Behinderung hat. Dass das mein Leben einfach schon auch irgendwie anders geprägt ist. Ja, und dann natürlich dieser Irrsinn, dass ich nicht fürs Alter vorsorgen darf, ist auch ziemlich belastend. Auch wenn ich's, also selbst wenn ich es könnte, darf ich halt nicht. Und man fragt sich, also ich stelle mich schon öfter so diese, warum gehe ich eigentlich arbeiten, Frage. Dabei arbeite ich recht gerne. Und das ist so, ja, manchmal stelle ich mir so diese Sinnfrage. Verstehst du? Also warum gehe ich arbeiten, wenn ich eh nichts verdienen darf?
Ja.
Und dann kann ich auch Ehrenamt machen. Dann kann ich auch machen, was ich will. Und kann ich auch Hartz IV beantragen. Aber so bin ich nicht. Ich arbeite gerne und es ist auch gut, wenn man mich dafür bezahlt. Aber es ist ein bisschen schräg.
So, jetzt haben wir uns hier ins Café gesetzt. Ist das eins, wo du häufig hingehst?
Ja, ich gehe regelmäßig hin, weil es eines der wenigen barrierefreien Cafés ist hier in der Gegend. Ich finde es auch ganz nett hier.
Ja, es ist eine nette Ecke, direkt am Kanal, auch wenn es an einer stark befahrenen Straße ist. Aber unter schönen großen Bäumen, passend zu dem schönen Herbsttag. Bist du jemand, der viel Zeit in Cafés so verbringt?
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich relativ wenig konsumiere. Das stimmt nur zum Teil. Also wenn ich Dinge konsumiere, dann wahrscheinlich teure Technik und Essen oder Getränke in Cafés oder Restaurants.
Ich habe gerade schon dich so kurz zwischendrin gefragt, weil ich so dieses Gefühl hatte, ob ich immer nur so auf negative Sachen hinfrage. Und du hast gesagt so, nee, ist schon alles okay so. Du bist ja auch jemand, der letztlich so sich so ein, ja doch eigentlich eine andere Art erarbeitet hat, darüber zu reden und die Sachen positiv sehen zu wollen. Du hast ja eben schon so gesagt, ewig so diese Aktivisten-Nummer und ewig irgendwie so das Protestieren, glaube ich weiß die Worte nicht mehr genau. Irgendwann wird man zum Grumpy Old Man. Wie kriegst du das hin? War das irgendwie ein bewusster Prozess?
Ich glaube, dass ich einfach grundsätzlich ein sehr humorvoller Mensch bin und auch eher alberne Tendenzen habe. Ich mag schlechte Wortwitze, ich mag allgemein schlechte Witze und versuche mir dann auch so diese Albernheit zu erhalten. Ich merke aber gleichzeitig auch, dass ich natürlich, wenn es um so Social-Media-Sachen geht, ne, oder um öffentliche Auftritte oder in der Öffentlichkeit zu sein, ich schon mich auch zunehmend begrenze mit meiner albernen Art, weil das könnte ja irgendwie wirken oder irgendwie rüberkommen. Und das bin ich dann eher im Privaten.
Okay.
Aber ich versuche es trotzdem auch noch teilweise im gemäßigten Rahmen zu leben. Aber ich glaube, früher war ich wesentlich alberner.
Und jetzt mal von dem Albernen und von dem Humor abgesehen, gibt es auch irgendwie eigentlich noch so in dem, was du erreichen möchtest? Hast du so Visionen? Also gibt es irgendwas, was du unbedingt noch umsetzen möchtest?
Also eigentlich war ich noch nie so. Ich war noch nie so, dass ich mir irgendwie gesagt habe, okay, irgendwann möchtest du das und das gemacht haben. Ich habe keine Bucketlist. Es gibt alberne Dinge, die ich unbedingt gerne mal machen möchte. Danke. Die ich unbedingt gerne mal machen würde, wie zum Beispiel für einmal in meinem Leben. Einfach nur, weil sonst kann man nicht mitreden. Ja?
Du möchtest was?
Einmal in meinem Leben, sonst kann man nicht mitreden, Après-Ski machen.
Ach.
So, einfach so, weil sonst kann man einfach nicht mitreden. Oder einmal in meinem Leben auf ein Helene Fischer-Konzert. Ja, so, solche Dinge würde ich gerne mal machen. Aber nicht, weil ich ein Helene Fischer-Fan bin, Dann weil ich denke, so, sonst kann man einfach nicht mitreden. Und wir haben alle eine Meinung über Helene Fischer oder über Ballermann oder Après-Ski. Und da ich nun mal nicht Fallschirm springen kann, mache ich halt dann solche Sachen.
Aber wieso glaubst du, man kann sonst nicht mitreden? Bei wem?
Ja, wenn man über Helene Fischer redet. Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass jemand wie Helene Fischer, das ist jetzt auch nur ein Platzhalter, könnte auch Wolle Petri sagen oder, keine Ahnung, Udo Lindenberg, dass all diese Leute ja auch etwas verdammt gut können müssen. Sonst wären sie ja nicht erfolgreich. Und Helene Fischer ist für mich so ein Phänomen, wo ich denke, dass die auch wahrscheinlich gar kein Privatleben hat. Die ist einfach durch und durch am Trainieren, am Proben oder auf Konzerte machen oder Platten aufnehmen. Das ist, ob man die Kunst mag oder nicht, unabhängig davon, etwas, was man respektieren kann. Ich würde das dann gern mal in seiner Ausprägung als ich gebe jetzt ein Konzert mal erleben. Also ganz einfach aus Neugier, nicht als Fan. Also so ein bisschen wie, wenn Leute gerne Dschungelcamp gucken, ja, oder Der Bachelor oder so, einfach um mitreden zu können, aber nicht, weil sie wirklich darum fiebern, wer jetzt gewinnt.
Ja.
Vielleicht eher so lästern, ist es lästern dann? Das ist so, wenn alle, ja, ich weiß nicht, ich habe so eine Neugier zumindest.
Habe ich ja ehrlich gesagt Formel gar nichts. Okay.
So, also absurde Sportart. Super absurd, super krank. Wahrscheinlich siehst du auf den Plätzen auch nichts. Ja, aber trotzdem ist das für viele Leute das Ding. Und würde ich mir auch angucken. Wenn man mich fragt, Raul, hast du mal Bock, Formel 1 Nürburgring? Klar, warum nicht?
Also das heißt einfach so die Faszination dafür, was einem unverständlich vorkommt, was aber so viele Leute total geil finden.
Genau, was mich aber zum Beispiel überhaupt nicht begeistert, und da hat man mich auch schon versucht, ein paar Mal mitzunehmen, Fußball. Also egal, ob Länderspiel, Bundesliga, was auch immer, das fand ich immer ziemlich langweilig.
Also das hast du schon mal gemacht?
Habe ich schon mal gemacht, ja.
Da gibt es ja immer so Leute, ne, die sagen, ah komm, ich kenne das auch, musst du nur mal mit ins Stadion kommen, dann weißt du schon, dann hast du es mal erlebt.
Ja, und das ist ja auch zu Recht, ne? Also ich finde das ja auch eine berechtigte Aussage. Nur wenn du da warst, kannst du darüber reden, wie es ist. Vielleicht gefällt es dir, vielleicht nicht. Es ist halt so wie verschiedene Eissorten durchprobieren und bei einer bleibt man hängen.
Jetzt kommt das Thema schon wieder, ne?
War jetzt ein Beispiel, das vielleicht eingängig ist. Was noch? Also wie gesagt, ich lasse mich gerne treiben. Was ich ganz gerne mache, ist so Gelegenheiten erkennen und dann am Schopfe packen und versuchen, bestimmte Ereignisse, die gerade eintreten, miteinander zu kombinieren. Ne? Also ich habe zufällig in den letzten drei Monaten, sagen wir mal, Leute kennengelernt und dann irgendwann habe ich eine Idee und dann frage ich die, ob die nicht Bock haben, diese Idee zusammen zu machen. Und so Geschichten. Ne?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich letztes Jahr zur Bundestagswahl zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung 8 Wochen lang bin ich nach Deutschland gefahren und habe ein Web-Video-Format gemacht, wo wir Leute auf der Straße gefragt haben zu bestimmten Fragen, Themen, die Bundestagswahl relevant waren. Also was, wie glauben Sie, dass Ihre Stimme noch was wert ist? Wie gehen wir mit Umweltschutz oder sollten wir mit Umweltschutz in Zukunft umgehen? Wie sollten wir mit der Integration in Zukunft umgehen? Solche Fragen haben wir den Leuten gestellt. Und am Anfang entwickelst du dieses Konzept ja am Reißbrett. Und dann überlegst du, okay, mit wem müsste man mal sprechen? Dann hatte ich total tolle Gespräche am Ende, zum Beispiel mit Mujib Latif, das ist so einer der größten oder bekanntesten Umweltforscher in Deutschland, der in Kiel ist und dort arbeitet und forscht. Und dann einfach mal mit dem aber über das Thema Hoffnung zu sprechen. Also was macht ihm eigentlich Hoffnung? Wenn eigentlich die Welt doch gerade im wahrsten Sinne des Wortes um uns herum explodiert, untergeht oder verbrennt, was macht ihm eigentlich Hoffnung? So eine Frage mal zu stellen, wollte ich schon immer mal machen. Das war eine total schöne Antwort, die der gesagt hat. Der hat gesagt, was mir Hoffnung macht, ist, dass wenn es wirklich drauf ankommt, wir technisch in der Lage sind, innerhalb der nächsten 25 Jahre komplett aus der CO2-verbrennenden oder erzeugenden Energie auszusteigen und komplett regenerativ zu sein. Wenn wir wollen würden, würde gehen. Technisch wäre das alles schon da. Es ist auch nicht wirklich teuer, wir müssen es einfach nur wollen. Ihm macht Hoffnung, dass wir auch von jetzt auf gleich aus der Atomenergie aussteigen konnten. Oder dass in den 80er Jahren eine riesige Debatte in Deutschland darüber existierte, ob Katalysatoren eingeführt werden sollten in Autos. Und die Autolobby hat behauptet, das wäre der Untergang der Automobilindustrie. Und es gibt sie immer noch. Das heißt, was ihm Hoffnung macht, ist, dass es geht, wenn man will. Er hat nur leider manchmal das Gefühl, dass man nicht wirklich will.
Was macht dir Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, dass wenn ich in Kinderaugen gucke oder wenn ich Kinder auch im Umgang mit Menschen mit Behinderung beobachte oder auch mit mir beobachte, dass sie von dieser anfänglichen Neugier, die sie überrumpelt, ja, sehr schnell übergehen in eine neue Normalität. Und sehr, sehr, sehr schöne Gespräche mit Kindern führen konnte, die man teilweise auch moderieren kann. Also wenn ein wildfremdes Kind dich fragt, warum bist du so klein, dann sagst du, mein Satz ist dann halt, es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen und das ist okay so. Und dann fragen die vielleicht doch mal irgendwas. Du hast ja einen dicken Bauch oder so. Und dann sage ich, ja, ist halt so. Und irgendwann habe ich dann für mich den Trick entdeckt, dass ich dann mit den Kindern über was ganz anderes rede. Also ich bringe die einfach auf eine andere Idee. Ne, so was wie, ich gehe jetzt ein Eis essen. Und dann leuchten deren Augen. Ne, und was ist denn dein Lieblingseis eigentlich? Und dann fragen die halt und sagen die halt, also ich mag am liebsten Erdbeer oder so. Und dann auf einmal hast du sie von einem vermeintlichen Thema der Behinderung auf ein komplett neues Thema gebracht. Und dann merken sie in diesem Gespräch, das man dann führt, dass man ja eigentlich ist wie jeder andere auch. Und dann ist die Behinderung kein Thema mehr.
Und du kommst schon wieder aufs Eis zurück, ne?
Kannst du auch mit Pommes mit Fischstäbchen machen, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja ein bisschen Ärger von der Mutter bekommen, weil ich dann dem Kind ein Floh ins Ohr gesetzt habe praktisch. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und esse jetzt Pommes mit Fischstäbchen. Und das Kind hat dann die ganze Busfahrt nur noch über Pommes mit Fischstäbchen gesprochen und hat dann die Mutter ganz schön bearbeitet.
Aber hinter dem, was du erzählt hast, steckt ja jetzt so ein bisschen die, ja, so die Einsicht, dass, gibt es einen Satz von Hannah Arendt, von der Philosophin, jeder Mensch ist erstmal wieder ein Anfang. Also man kann immer irgendwie nochmal neu anfangen und so dieser ganze Scheiß, sage ich jetzt einfach mal, indem wir so, ob nun beim Thema Inklusion oder bei anderen Themen, in der wir so als Gesellschaft so drin hängen und so verzweifelt sind, oftmals, dass die Sachen so verfahren sind, könnte so einfach sein. Also wenn es von dem Punkt, an den du gerade erzählt hast, dass das für die einfach dann nicht mehr wichtig ist in dem Moment, wenn es von dem Punkt an irgendwie anders weiterginge.
Genau, wir Menschen sind ja soziale Wesen. Und das ist ein schöner Satz. Jeder Mensch ist auch ein Anfang am Anfang. Die Frage ist halt, da wir soziale Wesen sind, orientieren wir uns ja auch relativ schnell an unseren Mitmenschen. Und wenn wir den Menschen, die gerade anfangen, auch falsche Ideen mitgeben, dann werden diese Menschen natürlich so wie sie. Ja, und ich glaube, wir können als erwachsene Menschen, ist auch so ein pathetischer Satz, aber ich glaube da wirklich dran, wir können als erwachsene Menschen ganz viel von dieser kindlichen Neugier und auch Unvoreingenommenheit lernen und auch nehmen. Also diese Kinder umarmen ja alles. Ich war neulich mit den Kindern meines Cousins unterwegs und dann sagte der, es lag im Sand und beobachtete zwei zwei schwarze Kinder und sagte dann, ganz verträumt, ich möchte auch so eine Haut haben. Fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken. Also der war so unvoreingenommen über diese Rassismusfrage und welche Hautfarbe ist jetzt die gute und welche ist die schlechte. Ne? Und Er fand es einfach schön. Und der wollte das auch. Und er war halt in der Minderheit auf dem Spielplatz in dem Moment und wollte dann halt auch so sein. Und sicherlich steckt da auch irgendwie schon ein Anfang von, ich bin so, du bist so, ich bin anders, du bist anders. Das ist auch schwierig, muss man irgendwie gut moderieren. Aber ich fand es schön, dass es mal andersrum ist.
Du hast ja jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren oder vor einem Jahr?
Zwei.
Ein Buch geschrieben?
Nee, länger. 4.
4 ist das schon her?
2014, ja.
Dachdecker wollte ich eh nie werden, ist der Titel. Wie hast du das eigentlich geschrieben, das Buch? Hast du es diktiert?
Nee, ich hatte eine Co-Autorin an der Seite, Marion Appelt, mit der zusammen wir das Buch ein Jahr lang entwickelt haben.
Also das heißt, du hast ihr Sachen erzählt?
Die hat mich interviewt, 2-3 Tage die Woche und ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt, überall hin. Und hat alles erlebt und aufgeschrieben. Und es war teilweise dann auch war ein ganz schöner emotionale Achterbahnfahrt. Also man mag sich ja dann auch nicht nur und nervt sich dann auch irgendwann. Aber wir haben das ganz gut über die Bühne gekriegt und mögen uns immer noch. Aber es gab auf jeden Fall ganz, ganz harte Durststrecken.
Echt? Also weil sie halt wirklich so an dir dran geklebt hat?
Ja, und ich glaube, ich war auch kein einfacher Mensch. Ne? Also sie hat halt gesagt, ich soll immer mehr über meine Gefühle reden. Und sonst ist es im Buch immer so trocken und staccato. Man hat dann jede zweite Frage war dann, wie war das für dich? Was hat das mit dir gemacht? Und wenn du weißt, die Frage kommt gleich und du weißt schon jetzt, das stresst dich, dann hast du irgendwann, würdest du die Person am liebsten aus der Tür bitten.
Ist das denn sowieso sowas, dass man also als so ein kleiner Mensch wie du, wo man wahrscheinlich auch häufig mit so Verniedlichungen und sowas zu kämpfen hat, dass man irgendwann sagt so, boah, jetzt will ich aber auch mein Arsch sein und mich scheiße benehmen. Also nicht so als man nimmt es sich vor, aber ist das irgendwann so eine Reaktion?
Nee, also ich wünsche mir eher, dass die Leute die Freiheit haben, in mir auch einen Arschloch sehen zu können. Vielleicht bin ich es ja, vielleicht merke ich es gar nicht. Ich wünsche mir, dass die Leute hinter meine Behinderung blicken können und sehen, ah, der ist vielleicht nett oder er ist vielleicht doof oder arrogant oder langweilig oder was auch immer man verschiedene Charaktereigenschaften haben kann und dass nicht alles durch die Behinderung überstrahlt wird. Aber dadurch, dass die Behinderung natürlich vieles überstrahlt, ist schon so, wenn ich durch die Stadt fahre und man einen kleinen Mann sieht, also mich, die Leute grundsätzlich erstmal nett sind. Also ich bin ja keine Gefahr. Und ich sehe vielleicht auch niedlich aus. Ich bediene vielleicht sogar das ein oder andere Kindchenschema. Und dadurch sind die Leute tendenziell erstmal nett, zuvorkommend, halten mir die Türen auf. Oder das ging so weit, dass als wir für die Bundeszentrale für politische Bildung unterwegs waren, da waren wir teilweise auch in Nazi-Hochburgen. Und du stehst dann da auf dem Marktplatz und fragst Nazis, wie es ihnen geht. Und das habe ich halt gemacht. Und die Leute haben geantwortet. Also ich war einfach nicht in deren... Ich habe für die keine Gefahr dargestellt. Ich war nicht die Lügenpresse oder ich war nicht die... jetzt irgendwie die vorführen wollten, sondern die haben einfach dann gesagt, ja, mir geht's scheiße. Und dann fragst du halt, warum? Und dann sagen die, ja, keine Arbeit. So. Irgendwann kommst du dann relativ schnell an Nazi-Themen ran, das dauert keine 2 Sätze und findest die Leute natürlich auch unglaublich unangenehm in dem Moment, aber was ich interessant fand, war, dass sie eben in mir keine Gefahr gesehen haben. Normalerweise schreien sie ja die Reporter an oder gehen weg. Oder halt die Kamera zu, oder das kennt man aus dem Fernsehen. Aber bei mir war das halt nicht so. Und das hat auch der Kameramann, mit dem wir unterwegs waren, gespiegelt. Er hat halt auch gesagt, 90% der Leute, die wir versuchen zu interviewen, die gehen weg normalerweise. Und bei mir bleiben 90% stehen.
Aber das ist doch schon auch so eine Art positiver Diskriminierung, oder?
Ja, voll. Volle Kanne. Das ist total positive Diskriminierung, aber man kann das ja, also ich werde es eh nicht ändern können. Ne? Und ich versuche dann irgendwie das auch so zu sehen als Chance. Ne? Also der hätte mir auch eine reinhauen können. Bin froh, dass er mir keine reingehauen hat, dann doch lieber so rum. Die Mission war ja, wir versuchen mal wirklich die Stimmung der Straße einzufangen. Und das war dafür super.
Also die haben dir ganz andere Sachen gesagt, die sie anderen Leuten nicht sagen würden. Erlebst du das häufig?
Ja, also ich glaube schon, dass das geschehen ist, dass die Leute mir Dinge erzählt haben, die sie sonst so nicht erzählt haben, hätten. Ich erlebe das aber auch im Privaten, also dass mir dann relativ schnell Leute, die ich gerade kennenlerne, Dinge anvertrauen, die sie vielleicht anderen Menschen nicht anvertrauen würden.
Findest du gut oder eher nicht so?
Also als Teenager fand ich das scheiße, weil man ist dann sehr schnell in so dieser schwule beste Freund Kiste, der eh keine Gefahr darstellt, dass man sich ja in ihn oder sie verlieben könnte. Was dann für mich immer unglaublich ernüchternd war, wenn ich dann meinem Gegenüber die Liebe gestand, weil ich war ja der schwule beste Freund, und ne, dem man alles erzählt hat, und ich hielt es dann für, jemand mag mich, vertraut mir und liebt mich vielleicht auch. Aber es war oft das Gegenteil. Inzwischen kann ich das aber wertschätzen. Also inzwischen finde ich es schön, wenn Leute mir Dinge anvertrauen.
Was würdest du dem 15-jährigen oder 13-jährigen Raul aus heutiger Sicht gerne sagen?
Bleib neugierig. Schlage niemals Süßigkeiten aus. Deine Behinderung ist ein Teil von dir, verdräng sie nicht. Stell sie aber auch nicht zur Schau oder in den Mittelpunkt. Es ist okay, um Hilfe zu fragen, aber nur du kennst deine Grenzen, geh an sie.
Ist an die Grenzen gehen etwas, was für dich einfach so, wo du sagen würdest, das findet jeden Tag statt, dass du an deine Grenzen gehst, oder gibt es da ganz besondere Punkte, wo du sagst, okay, da habe ich mich mal so richtig ausgetestet und bin auch an eine Grenze gegangen, wo ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich da hinkomme.
Es gab eine Situation, die für mich schon ein ganz schöner Gamechanger war. Das war, als ich dann anfing, ich hatte studiert oder ich war gerade mitten im Studium, und ich hatte immer meine Zivis dabei, die mit mir dann die Uni besucht haben, und die haben dann teilweise mit mir mitstudiert. Ne? Es lag unter anderem daran, weil die U-Bahn nicht barrierefrei war und das Gebäude nicht immer barrierefrei war, und es war ein bisschen tricky, da alleine hinzukommen. Und dann hatte ich ein zweites Studium gemacht, nämlich vom Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und ich habe mir dann die Idee in den Kopf gesetzt, relativ spät, also so Anfang 20, oder Mitte 20, in den Kopf gesetzt, da fährst du jetzt alleine hin. Also du lässt deinen Zivi zu Hause, fährst mit deinem E-Rolli, mit der S-Bahn nach Potsdam, an die Uni. Du machst es ganz, ganz bewusst, dass dein allererster Unitag an dieser Uni du einfach du bist. Davor war das halt immer so, ich war immer im Doppelpack. Ich war immer mit Zivi, die Kommilitonen haben sich nicht wirklich, sagen wir mal, in der nicht nur in der Verantwortung, sondern auch nicht in der Rolle gesehen, jetzt irgendwie Türen aufzuhalten oder auch ein Gespräch zu führen, weil man war ja immer zu zweit. Das wirkte immer so, als ob ich beschäftigt bin. Aber eigentlich war ich allein, weil ich hatte immer mein Zivi dabei. Und das dachte ich, das möchte ich jetzt mal komplett anders machen. Und ich schäme mich nicht dafür, wenn ich jemanden Fremdes bitte, mir die Tür aufzuhalten. Und ich bin einfach ich. Und komme dann da an der Uni an, Tür war zu. Kommst nicht rein. Dann habe ich in irgendjemanden vorbeilaufenden Studenten gebeten, mir die Tür aufzuhalten. Dann war zufällig einer dieser Studenten jemand, der auch mit mir in diesem Semester anfing. Und das war auch noch ein Assessment Center, also der erste Tag. Und dann mussten wir in Gruppen eingeteilt werden. Und diese Gruppen mussten dann Aufgaben lösen. Und die Aufgabe war, mit der S-Bahn zurück nach Charlottenburg zu fahren, um dort in Asialäden Gemüse-Nudelsuppen zu kaufen und zu essen. Und
was für ein Studium war das denn?
Ja, super schräg. Da steht alles in meinem Buch. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, jetzt muss ich wieder zurück nach Charlottenburg. Ich habe keine Ahnung, ob der S-Bahnhof da einen Aufzug hat. Und ich muss jetzt meinen Kommilitonen klar machen, dass das mit mir alles ein bisschen anders abläuft, als wenn die alleine fahren. Andere Wege, weil die Strecke nicht barrierefrei ist, Umwege gehen. Und dann kommen wir endlich in Charlottenburg an und dann ist ein Asialaden nach dem anderen nicht barrierefrei. Und wir hatten begrenzte Zeit. Dann habe ich irgendwann, was ich dann halt in der Regel immer gemacht habe, kleinlaut gesagt, okay Leute, ich gehe zurück, macht das Ding ohne mich. Ich will euch nicht aufhalten, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass die Gruppe jetzt die Aufgabe nicht erledigt. Dann sagte eine Kommilitonin, das kommt gar nicht in die Tüte, wir klauen jetzt hier von dem Laden nebenan die Rampe und gehen da jetzt alle gemeinsam rein. Und dann haben wir die Aufgabe geschafft und haben auch die beste Punktzahl bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass meine Behinderung auch nicht immer ein Problem ist. Sonst findet sich auch immer irgendein Weg.
Das war Durch die Gegend Episode Nummer 33. Mit Raoul Krauthausen war ich unterwegs in Berlin. Und falls euch das gefallen hat, hört doch mal in die anderen Episoden rein von Durch die Gegend. Zum Beispiel mit Juli C., mit Heinz Strunk, mit Margarete Stokowski, mit Giesbert zu Kniphausen, Robert Habeck, Hazel Brugger und vielen anderen. Den Podcast findet ihr bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify, bei Google Play, überall da, wo es Podcasts gibt. Die Musik zur Episode, die kommt wie immer von Byrocratic von seinem Album Beats 2, lizenziert unter Creative Commons. Mehr zu den Tracks findet ihr auf durchdiegegend.4000herz.de. 4000 Hertz, das ist das Podcast-Label, bei dem Durch die Gegend erscheint. Da gibt es natürlich noch viele andere spannende Sachen zu hören. Zum Beispiel die Serie Nur ein Versuch von Kollege Henrik Evert. Der hat gerade seine zweite Staffel gestartet von dieser Reihe, in der er so Selbstversuche mit sich macht. Allerdings auch mit anderen Leuten, also genauer gesagt mit uns. Er hat sich da einiges vorgenommen.
Ich will lernen, dich zu manipulieren. Ich will deine Gedanken lesen. Ich will wissen, was du denkst und was du tun wirst. Ha!
Wenn man jetzt Gedanken lesen so versteht wie, naja, parapsychologisch, also dass es wirklich irgendeine Art Energie gäbe oder irgendeine Art Kommunikation, die über irgendein Medium, das uns noch nicht bekannt ist, laufen würde von Geist zu Geist oder von Gehirn zu Gehirn. Also in diesem Sinne glaube ich das nicht.
Ja.
Nur ein Versuch bei 4000 Hertz. Hört da doch mal rein. Durch die Gegend kommt dann ungefähr in einem Monat wieder. Ich sag bis dahin vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.